Japans Aufstieg im Schatten des Sieges. Verbündeter Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und Aggressor in Südostasien, ging Japan wie die Bundesrepublik und die DDR den Weg unter Kontrolle und Diktaten von Siegern. Dennoch entwickelte sich Japan bald zu einer wirtschaftlichen Macht im internationalen System, die ihren ehemaligen Bezwinger, die Vereinigten Staaten, mehr und mehr handelspolitisch bedroht. Ist das nicht ein vorbelasteter, ein in gewisser Weise kriegerischer Wettbewerb? Und wird eine solche Politik genügen, um jetzt, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, friedliche Entwicklungen in der Welt zu fördern? Viele Bücher gibt es bei uns über Japan, doch sind sie mehr der alten Geschichte gewidmet, sowie seiner vormaligen Kunst und Kultur. Auch sind die Bücher meist von Philologen und nicht von Soziologen oder Politologen verfasst, die mehr auf die Antriebe und Verfasstheiten einer Gesellschaft achten, als auf die Welt der Ideen und künstlerischen Fantasien. So kommt es, dass uns Japan weiterhin exotisch erscheint und gegebenenfalls umso bedrohlicher, als uns die Aktionen der Japaner unverständlich bleiben. Die japanischen Aussteller auf der Frankfurter Buchmesse wollten dem eigentlich ein wenig entgegenwirken. Doch rückte ihr Anliegen, wie das Messethema Japan wegen der Deutschlandfeiern in den Hintergrund. Trotzdem sollte so rare Japan-Informationen und Analysen, wie sie ein vierbändiger Japan-Reader enthält, nicht unbeachtet bleiben. Ulrich Menzel, Herausgeber und Mitautor dieser Bücher, fasst in der Sendung einige Punkte der japanischen Politik zusammen.
Herr Menzel, Sie haben so viel über Japan gearbeitet, dass Sie sicher sagen können, warum sich die Japaner im internationalen Wirtschaftsleben nicht gerade in angenehmer Weise aufführen. Es gibt sehr hässliche Reden über sie. De Gaulle soll in den 60er Jahren über sie gesagt haben, dass sie sich verhalten wie Transistorverkäufer. Und ein späteres Zitat besagt, auf die Arbeitswut der Japaner anspielend und auf ihre disziplinierte Bescheidenheit, sie seien sehr arbeitsbesessen, lebten aber zu Hause in Kaninchenställen.
Mit Ihrer Frage haben Sie zwei verschiedene Aspekte der japanischen Realität angesprochen, die man vielleicht auseinanderhalten sollte. Zum einen ist es so, dass in der Tat ein besonderes Kennzeichen des japanischen Außenverhaltens nach 1945 ist, dass sie im Grunde außenpolitisch nicht mehr präsent sind, sondern ihre gesamten Aktivitäten auf wirtschaftliche Interessen konzentrieren. Und das hat natürlich eine längere Vorgeschichte. Wenn Sie gestatten, muss ich da ein bisschen ausholen. Als Japan im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts durch die ausländischen Mächte auf gewaltsame Weise geöffnet wurde, hatte das die Konsequenz einer tiefen Demütigung im japanischen Selbstverständnis. Man hat aber erkannt, dass die sich damals offenbarende westliche Überlegenheit zuallererst auf die überlegene Technik des Westens und die dieser Technik wiederum zugrunde liegende Wirtschaftsweise zurückzuführen ist. Also setzte man alles daran, sich möglichst rasch die westliche Technik und die westlichen Wirtschaftsmethoden anzueignen, aber nicht, und das ist der entscheidende Punkt, mit dem Ziel, die Wohlfahrt der Bevölkerung des Landes zu steigern, sondern die materiellen Voraussetzungen zu schaffen, dass Japan wieder eine ebenbürtige Nation im Kreis der Mächte werden sollte. Und in der Tat ist dann die japanische Geschichte seit Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 im Grunde eine Kette von militärischer Expansion in dem Maße, wie man also die wirtschaftlichen Voraussetzungen dazu geschaffen hatte, mit dem Ziel, wieder ebenbürtige Macht im internationalen System zu werden. Und man war über lange Jahre dabei ja auch bekanntermaßen recht erfolgreich. bis aber das letzte Gefecht nahezu zwangsläufig in der Katastrophe von Hiroshima enden musste. Und das hat natürlich sehr zum schlechten außenpolitischen Image der Japaner beigetragen. Es hat ein eigenes Genre des angloamerikanischen Films kreiert, Beispiel Die Brücke am Kwai oder Bataan, wo also der typische Japaner als ein grausamer, herzloser Militarist dargestellt wird. Und die militärische Niederlage und die von der amerikanischen Besatzungsmacht anschließend verordnete Reformpolitik hatte die Konsequenz, dass das außenpolitische und das außenmilitärische Engagement Japans nahezu unmöglich gemacht wurde, aber in dem Maße, wie die USA im Zuge des Ost-West-Konfliktes, der ja in Ostasien seinen zweiten großen Schauplatz hatte, nach dem Verlust Chinas einen neuen potenten Verbündeten in der Region suchten, wurde Japan dazu ausersehen, zumindest wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Und die Konsequenz war, dass die USA nicht nur in Westeuropa, sondern gleichermaßen in Ostasien die außenpolitischen und militärischen Garantien für die ganze Region, insbesondere aber auch für Japan, übernahmen. Gleichzeitig aber es den Japanern nicht nur gestatteten, sondern auch alles Mögliche daran setzten, das zu unterstützen, nämlich dass Japan einen möglichst raschen wirtschaftlichen Wiederaufstieg durchlaufen sollte. Und die Japaner haben diese Chance, diese einmalige Chance natürlich auch weitlich genutzt, aber, und das jetzt kommt die Einschränkung, offensichtlich nicht nur in dem Sinne, wie man vielleicht im Westen annehmen sollte, auf diese Weise das Land wirtschaftlich zu entwickeln, sondern im Grunde stand dahinter immer noch das alte Ziel der Wiedergewinnung der internationalen Ebenbürtigkeit. Und das leitet über auch zu Ihrem zweiten Punkt, nämlich es gibt einen fast schon, möchte man sagen, kardinalen Widerspruch in der japanischen Gesellschaft, nämlich auf der einen Seite der ungeheure Wohlstand, den dieses Land insgesamt erreicht hat, und auf der anderen Seite das für uns kaum vorstellbare geringe Ausmaß, in dem der Einzelne an diesem Wohlstand partizipiert. Und das betrifft dann eben die für Europäer oder Nordamerikaner unglaublich beschränkten Wohnverhältnisse, die langen Fahrtzeiten zum Arbeitsplatz, generell die unbeschreibliche Enge, in der zumindest in den Ballungsgebieten die normalen Japaner leben. Und offensichtlich, zumindest bislang, scheinen die Leute das auch hinzunehmen, weil, und das ist dann wieder der Punkt wie eben, es irgendwie nicht nur um das Fortkommen des Einzelnen geht, sondern gleichermaßen auch immer in dem übergeordneten Sinne um das Fortkommen der eigenen Firma bis hin zur Nation, was für das Verhalten des Einzelnen dann auch sozusagen die letzte Legitimation bedeutet.
Und mit welchen Methoden und Strategien haben denn die Japaner versucht, diese Ziele zu erreichen?
Das ist auch eine Frage, über die sich die Experten uneins sind. Man kann auf der einen Seite die Position vertreten, dass Japan als Resultat der amerikanischen Besetzung und der von den Amerikanern durchgesetzten Reformen in vieler Hinsicht eine westliche Gesellschaft geworden ist. Das heißt, dass da ein System freier Marktwirtschaft praktiziert wird und eben eine bürgerlich-parlamentarische Demokratie vorhanden. Auf der Ebene der Oberfläche ist das sicherlich richtig. Aber wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann stellt man fest, dass also viele der westlichen Institutionen eben nur oberflächlich übernommen worden sind. Das bedeutet beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, dass es keineswegs so ist, dass im Prinzip der Markt die Dinge regelt und nur da, wo es Probleme gibt, der Staat sozusagen als Reparateur, als intervenierende Ebene ins Spiel kommt, sondern es ist im Grunde genau umgekehrt. Im Prinzip ist der Staat für alles zuständig und die Marktgesetze werden sozusagen gezielt eingesetzt, um im Rahmen der staatlichen Vorgaben eine möglichst hohe Effektivität zu erzielen. Und das heißt eben beispielsweise im Außenwirtschaftsbereich, dass keineswegs jetzt das Prinzip der Freihandel und der Liberalismus und was man sonst so aus westlichen Theorien kennt, ist, sondern dass natürlich auch hier ganz massiv von Seiten des Staates interveniert wird. Das heißt, die Wettbewerbsposition japanischer Firmen im Inland mit allen nur denkbaren und zwar insbesondere informellen Mitteln zu stärken, den Marktzugang für ausländische Konkurrenten eben durch allerhand bürokratische Tricks, soweit es geht, zu beschränken. Und umgekehrt, sehr oft eben, kann man fast sagen, in strategisch verabredeten, konzertierten Aktionen so einzelne Branchen auf den Weltmärkten nach und nach zu erobern. Und man kann das wirklich sehen, dass die japanische Präsenz auf den internationalen Märkten in Wellen abläuft. Da ist es mal die optische Industrie oder dann die Motorradindustrie oder dann die Automobilindustrie oder die Halbleiter- und Computerindustrie. Überall wird sehr konzentriert, zum Teil auch über Dumpingpreise mit staatlichen Subventionen und so weiter versucht, hier zunächst mal Marktpositionen zu erreichen, wobei also die Gewinnerwartung am Anfang gar nicht so entscheidend ist. Und das hat natürlich den Japanern von Seiten des Westens, insbesondere von Seiten der USA, die sozusagen der Hauptleidtragende dieser wirtschaftlichen Herausforderung von Seiten Japans sind, den Vorwurf des Dumpings, der unfairen Handelspraktiken und so weiter eingebracht. Nur ist es natürlich so, und das muss man auch wieder sehen, die Japaner können sich das leisten, weil sie mittlerweile in vielen Bereichen eben aus der Position der Stärke heraus operieren, während die USA in vielen Bereichen eben mit dem Rücken zur Wand stehen. Ganze Branchen sind in den USA kaum noch vorhanden und werden mehr oder weniger vollständig von Japan bedient.
Ja, die Japaner operieren gezielt, aber doch wohl noch weiter, zum Beispiel durch sehr überlegt eingesetzte Investitionen im Ausland.
Ja, das ist eine Entwicklung, die eigentlich erst in den letzten 10 Jahren, möchte ich mal sagen, zu beobachten ist. Zum Teil, um dem Vorwurf der unfairen Handelspraktiken zu begegnen, zum Teil aber auch, um weitere internationale wirtschaftliche Expansion zu unterstützen, ist insofern in letzter Zeit eine strategische Verlagerung zu beobachten, die darauf hinausläuft, dass die enormen Gewinne, die Japan im internationalen Handel erzielt, weil es sehr viel mehr exportiert als importiert, dass diese Gewinne in Form von Investitionen im Ausland angelegt werden. Dabei geht ein erheblicher Teil in Immobilien und hier sind die USA das bevorzugte Anlageland, also man schätzt, dass halb Manhattan oder halb Kalifornien sich bereits in japanischer Hand befinden. Aber diese Investitionen gehen darüber hinaus auch sehr gezielt in Bereiche, die die internationale Handelsposition der Japaner unterstützen. Also beispielsweise, dass Kaufhausketten im Ausland erworben werden, um den Absatz zu unterstützen. Dass man in internationale Dienstleistungen investiert, also Schifffahrt, Versicherungswesen, alles was dazu gehört. Dass man inzwischen auch beginnt, um diesem Vorwurf des Ungleichgewichts im Handel zu begegnen, dass man Firmen im Ausland aufkauft, beziehungsweise durch eigene Investitionen neue gründet, sodass dann, also nehmen wir mal die Automobilindustrie, es nicht mehr so sehr sind die japanischen Pkw, die aus Japan in die USA exportiert werden, sondern es sind die japanischen PKWs, die in den USA produziert werden. Und dabei ganz im Gegensatz zu der Hoffnung amerikanischer oder europäischer Politiker, dass diese Firmen dann auf lokale Zulieferer zurückgreifen, die großen japanischen Firmen ihre eigenen Zulieferer mit ins Land bringen, sogar für diese kleinen und Mittelbetriebe, die also da angelagert sind, die Investitionen finanzieren. Und ein dritter Bereich ist der, dass das internationale Finanzwesen mittlerweile in großem Maße durch japanische Firmen kontrolliert wird. Also ein schöner Indikator ist, dass von den 10 weltweit größten Banken 9 in japanischem Besitz sind. Dass die Tokioer Börse mittlerweile, was den Umsatz an Aktien anbelangt, zur größten Börse der Welt geworden ist. Dass internationale Anleihen, sowohl private als auch staatliche, in wachsendem Maße von japanischen Anlegern bedient werden. Man kann also fast sagen, dass das ja nun mittlerweile astronomische Höhen erreicht haben, der amerikanische Doppeldefizit, nämlich von Haushalt und Handel, Handelsbilanz, dass das im Wesentlichen durch Japaner bedient wird.
Ja, das sieht ja fast so aus, als wollten sich die Japaner ein informelles, indirektes Weltreich allüberall gründen. Was hat das aber für eine politische Fernwirkung oder ein Fernziel?
Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Wenn man jetzt mal danach schaut, was hat denn diese Entwicklung, und hier gibt es auch eine gewisse Parallele zur bundesdeutschen Nachkriegsentwicklung, würde ich sagen, für Konsequenzen für die internationale Ordnung schlechthin. Es ist zwar nach wie vor unbestritten, dass die USA die internationale Führungsmacht sind und auch auf absehbare Zeit auch bleiben werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die andere Supermacht, die Sowjetunion, ja sowohl wirtschaftlich wie auch politisch am Ende ist. Aber man muss auch sehen, dass die internationale Position der USA, relativ gesehen zumindest, heute wesentlich schwächer ist, als das noch in den 50er oder 60er Jahren der Fall war. Denn im Grunde mussten die USA einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Militärisch gegen die Sowjetunion, um durch eigene Rüstung mindestens die Parität, wenn nicht die militärische Überlegenheit, zu erreichen oder zu behalten und gleichzeitig auf wirtschaftlichem Feld, insbesondere gegenüber Japan, um auch hier ihre Position zu bereichern. Und das Fatale aus amerikanischer Sicht war, dass beide Konflikte sich gegenseitig negativ beeinflusst haben. Um diese militärische Position zu behaupten, musste zwar nicht in der dramatischen Weise wie in der Sowjetunion, aber doch vergleichsweise auch in den USA, in einem erheblichen Ausmaß Ressourcen, das heißt Finanzmittel, Forschungskapazitäten, Industrieanlagen exklusiv für den militärischen Sektor reserviert werden. Und das waren dann Ressourcen, die fehlten, um den zivilen wirtschaftlichen Wettbewerb mit Japan durchstehen zu können. Umgekehrt, in dem Maße, wie durch den von Japan ausgehenden Verdrängungswettbewerb in den USA die wirtschaftliche Basis, militärisch mit der Sowjetunion mitzuhalten, geringer wurde, schwand damit in gewisser Weise auch die Fähigkeit, also diese Rüstungspolitik weiterverfolgen zu können. Und jetzt kann man zwar sagen, dass die USA, um es mal etwas platt auszudrücken, aus dem Ost-West-Konflikt als Sieger hervorgegangen sind, aber der Preis, der dafür zu zahlen war, war ein hoher Preis. Er hieß nämlich nichts anderes als in weiten Teilen der Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der alten wirtschaftlichen Führungsrolle. Und das hat wiederum die Konsequenz für die absehbare Zukunft. Und wir erleben das ja jetzt schon ganz konkret anlässlich der Golfkrise, dass die USA, um weiterhin ihre internationale Führungsposition beizubehalten und wenn es sein muss, auch mit militärischem Druck durchzusetzen, dass sie angewiesen sind auf die zumindest materielle Unterstützung ihrer wesentlichen Verbündeten, nämlich insbesondere Japans, aber in Zukunft sicher auch der Bundesrepublik. Und das heißt, wenn man das jetzt mal auf die bilateralen Beziehungen zwischen Japan und den USA beschränkt, dass in nächster Zeit es eine Art internationale Arbeitsteilung zwischen den USA und Japan geben wird, die so aussieht, dass die USA zwar weiterhin die politische und auch militärische Führungsrolle spielen werden, dass sie aber gleichzeitig darauf angewiesen sind, dass das Ganze in einem erheblichen und noch weiter wachsenden Maße von Japan finanziert wird. Und zweitens, dass in wachsendem Maße auch japanische Technologie notwendig ist, um die waffentechnische Überlegenheit beizubehalten.
Ja, vielleicht können Sie noch zum Schluss etwas sagen über die Betriebsorganisation. Da gibt es also merkwürdige Gerüchte. Man setzt da sehr stark auf die Einbindung und die Loyalität der Angestellten zu ihrem Betrieb. Und wie wird das nun im Einzelnen erreicht?
Ja, also zunächst mal muss man feststellen, dass zumindest in einem Teil der japanischen Industrie, und damit meine ich jetzt insbesondere die Großbetriebe und da wiederum die sogenannten Stammarbeiter, Arbeitsbeziehungen, das ist der entsprechende Terminus, herrschen, die doch für unser Verhältnis sehr fremd sind. Also zunächst mal ist davon auszugehen, dass der in diesem Sinne definierte normale japanische Beschäftigte eine ungeheuer hohe Identifikation mit seiner Firma zur Schau trägt. Was sich zum Beispiel daran festmachen lässt, dass wenn sich jemand vorstellt, er nicht nur seinen Namen nennt, sondern gleich auch immer die Firma, bei der er beschäftigt ist. Und das kommt daher, dass das soziale Prestige, was der Einzelne in der Gesellschaft hat, sehr stark bestimmt wird über das soziale Prestige, das die Firma hat, bei der er beschäftigt. Also es gibt beispielsweise eine ganz klare Hierarchie im Ansehen der Firmen in der Öffentlichkeit. Also ganz oben stehen die sogenannten alten Seibatsu. Das sind also die Großkonzerne, die noch vor der Meiji-Zeit bestanden haben. Also wie etwa die ehemals Handelshäuser Mitsubishi und Mitsui. Auf einer zweiten Ebene stehen die sogenannten neuen Seibatsu, das heißt, das sind Firmen, die in den 20er, 30er Jahren gegründet worden sind, also etwa Nissan wäre so ein Fall. Und ganz unten in Anführungszeichen stehen die Parvenus unter den japanischen Großfirmen, also Betriebe, die nach 1945 gegründet worden sind, wie etwa Sony. Und wie läuft das jetzt nun im Einzelnen ab, dass also diese hohe Bindung des Arbeitnehmers an seine Firma erzeugt wird, die ja eine ganz wesentliche Quelle für die Leistungsfähigkeit der Firma ist? Da gibt es verschiedene Mechanismen. Zunächst mal, und das ist vielleicht noch eher äußerlich, dass mit Mitteln gearbeitet wird, wie Betriebsuniformen, Betriebshymne, die gemeinsam abgesungen wird, oder kollektiven Frühsport morgens vor der Arbeit. Dann aber, und das dann geht es schon sozusagen sehr stark an die materiellen Interessen des Einzelnen, ist das System der Arbeitsbeziehungen vor allen Dingen durch drei Umstände geprägt. Das ist erstens die garantierte lebenslange Beschäftigung für die sogenannten Stammarbeiter. Zum Zweiten das Senioritätsprinzip bei der Entlohnung, was so viel heißt, dass die Höhe des Einkommens nicht so sehr durch die Qualifikation oder durch die Position, die der Einzelne in der Firma einnimmt, bestimmt wird, als vielmehr durch die Dauer seiner Betriebszugehörigkeit. Was zum Beispiel mit der Konsequenz verbunden ist, dass wenn man die Firma wechselt, man wieder ganz unten anfangen müsste bei einem ganz niedrigen Einkommen. Also es ist nicht so wie bei uns, wo ja mit einem Wechsel in der Firma zumindest auf der Ebene von Angestellten auch immer eine Einkommensverbesserung zu verzeichnen ist. Das gibt es in Japan nicht. Deswegen bleibt man eben bei der Firma, um diesen Bonus, den man sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat, nicht zu vergeben. Und zum Dritten das System der Betriebsgewerkschaften. Also es gibt keine, wie bei uns, Branchengewerkschaften, sondern es gibt nur Betriebsgewerkschaften, die zwar lose in Dachverbänden organisiert sind, aber im Grunde die Einkommen, die tarifvertraglichen Regelungen auf Betriebsebene ausgehandelt werden. Und das heißt, dass jede Gewerkschaft natürlich auch ein sehr großes Interesse haben muss, dass es ihrer Firma gut geht. Denn was gut ist für Sony oder was gut ist für Mitsubishi, ist eben auch gut für die Sony-Arbeiter und die Mitsubishi-Arbeiter. Über das, was, sagen wir mal, Gegenstand normaler Tarifverhandlungen ist, hinaus gibt es zumindest bei den großen japanischen Firmen noch eine Menge an besonderen Vergünstigungen. Also etwa, dass die Firma sich kümmert, bei der Geburt oder bei dem Tod eines ehemaligen oder zukünftigen Mitarbeiters, dass also hier Kosten übernommen werden, dass die Firma den Urlaub organisiert für ihre Angestellten, bei der Hochzeit ein Geschenk abliefert, sich überhaupt im allerweitesten Sinne auch um die sozialen Belange der Mitarbeiter kümmert. Und auch das ist ein wesentlicher Punkt, dass entsprechend des Betriebsergebnisses, das die Firma insgesamt am Jahresende erzielt hat, Boni an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden, die teilweise so hoch sind, dass sie 2, 3, 4, 5 bis zu 6 Monatsgehältern ausmachen.
Am Abend vorgestellt, Japans Aufstieg im Schatten des Sieges. Ulrich Menzel sprach über Erkenntnisse über das Land im fernen Osten. Sie sind nachzulesen in dem von ihm herausgegebenen und mitverfassten Japan-Reader Im Schatten des Sieges. Die 4 Bände veröffentlichte der Sokamp.